Das Wort Liebe ist im Deutschen ja eigentlich für die starken Gefühle reserviert. Lieben sagt man nicht einfach zu irgendetwas, sondern nur für etwas, was starke Gefühle auslöst. Ich weiß, dass das anderswo anders ist. Die Engländer sagen zum Beispiel zwar, I would love a cup of tea. Das würde ich allerdings nicht empfehlen, wörtlich zu übersetzen. Ich liebe eine Tasse Tee. Die Deutschen lieben Wichtigeres. Ich habe mich mal kundig gemacht, wie internationalen Gästen, ausländischen Besuchern das deutsche Wesen erklärt wird. Auf der Website der Deutschen Welle steht für internationale Gäste mal beschrieben, was die Deutschen am meisten lieben. Und so ziemlich weit oben in den Top 10 steht, Deutsche lieben es, Papierkram abzulegen. Also, das habe ich auch gar nicht gewusst, dass der Aktenordner anscheinend eine deutsche Erfindung ist. Oder die Deutschen lieben es, Schnäppchen zu machen. Und die Deutschen lieben Schrebergärten. Das scheint also das zu sein, was bei den Deutschen Liebesgefühle auslöst. Ganz ernsthaft ist das Thema der Predigt aber, wir lieben Gottes Evangelium. Und das meint natürlich nicht diese inflationäre Liebe zu allem Möglichen und Unmöglichen, sondern es meint eine leidenschaftliche und lebensbestimmende Liebe. So haben sich das jedenfalls die Autoren der sogenannten Kapstadt-Verpflichtung aus dem Jahre 2010 gedacht. Vielleicht ist aufmerksamen Predigt-Zuhörern und Zuhörerinnen der letzten Wochen ja mal aufgefallen, dass die Predigttitel hier im CT in letzter Zeit alle aus dieser Kapstadt-Verpflichtung stammen. Jetzt kann man sich fragen, was ist das erstens und zweitens, darf man darüber predigen? Was ist das? Das ist ein Dokument aus dem Jahr 2010, wie gesagt, aus der sogenannten Lausanne-Bewegung. Die Lausanne-Bewegung ist ein Netzwerk von missionarisch gesinnten Christen weltweit. Seit den 1970er Jahren gibt es das. Und Christen aus aller Welt haben da immer mal wieder auf großen Konferenzen sich darauf geeinigt, was sie denn eint und was sie in der missionarischen Arbeit antreibt. Und die Kapstadt-Verpflichtung stammt eben aus dem Jahr 2010, aus dem Weltkongress für Evangelisation in Kapstadt in Südafrika. Ich war dabei, zum Beweis habe ich diese Tasche mitgebracht. Das ist also das Was. Jetzt die Frage, darf man darüber predigen? Man darf ja in der Predigt nicht über alles Mögliche predigen. Grundlage einer Predigt sind idealerweise Bibeltexte. Idealerweise ist die Grundlage einer Predigt nicht der kleine Prinz. Wobei ich nichts gegen den kleinen Prinzen habe. Ein wunderbares Kinderbuch darf man auch gerne in einer Predigt zitieren und als Veranschaulichung verwenden. Nur als alleinige Textgrundlage taugt es nicht. Also, man predigt in aller Regel über Bibeltexte. Man kann auch über Themen predigen, wenn die biblisch orientiert sind. Man kann auch über Bekenntnistexte der Christenheit predigen. Wenn die Predigt über dieses Bekenntnis auch biblisch geerdet ist. Und das, denke ich, kann man für die Kapstadt-Verpflichtung mit Fug und Recht behaupten. Da gibt es eine ganze Reihe von Bibelstellen, die da erwähnt werden oder auf die da angespielt wird. Und die Autoren der Kapstadt-Verpflichtung sagen, ja, wir meinen das ernst, wenn wir sagen, wir lieben das Evangelium. Wir meinen das ernst. Wir meinen natürlich nicht eine romantische oder gefühlige Liebe, aber wir meinen eine Liebe, die leidenschaftlich ist und treu. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie kann man eine Botschaft lieben? Wie kann man eine Botschaft lieben? Man kann eine Botschaft dann lieben, wenn sie genau das ist, ein Euangelion, eine gute Nachricht. Euangelion, griechisch gute Nachricht. Das war damals in der Zeit des Neuen Testamentes, in der Zeit der frühen Christen, in der römischen Welt ein Fachbegriff, ein geprägter Begriff, und zwar für gute Nachrichten, nicht nur im religiösen Bereich, sondern auch im politischen Bereich, zum Beispiel für große Siegesbotschaften. Eine große Siegesnachricht nach einer gewonnenen Schlacht zum Beispiel war ein Euangelion. Und ich denke, wir müssen in unsere Erinnerung kramen, um die Stimmen solcher Botschaften wieder zutage zu fördern. Hört mal auf die Tiefen eurer Erinnerung, dann werdet ihr die Stimmen dieser Botschaften nochmal hören. Schirle, der kommt an. Mach ihn, Er macht ihn. Mario Götze, das ist doch Wahnsinn. Und er ist gekommen, dieser eine Moment für Mario Götze. Da ist alles andere egal. Der Bundespräsident steht, die Kanzlerin, das nächste Joker-Tor für Deutschland. Erstes Beispiel. Zweites Beispiel. Boszczyk, immer wieder Boszczyk, der rechte Läufer der Ungarn am Ball. Er hat den Ball verloren, diesmal gegen Schäfer. Schäfer nach innen geflankt, Kopfball, abgewehrt. Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt, Tor, 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 Tor. Zweites Beispiel, drittes Beispiel. Ein bisschen verhaltener. Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Ständige Ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD bzw. zu West-Berlin erfolgen. Wann tritt das in Kraft? Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich. Also, Kenner werden gemerkt haben, das erste war der WM-Sieg 2014, das zweite der WM-Sieg 1954 und das dritte die Öffnung der Berliner Mauer, der Mauer zwischen BRD und DDR 1989. Das sind gute Nachrichten. Und im Vergleich zur guten Nachricht des Evangeliums sind sie immer noch harmlos. Warum? Die Kapstadt-Verpflichtung nennt vier Gründe. Nächste Folie. Erstens, wir lieben die gute Nachricht in einer Welt der schlechten Nachrichten. Und von schlechten Nachrichten haben wir ja zurzeit, weiß Gott, genug. Stichworte reichen. Infektionszahlen. Donald Trump. Aluminiumhüte. Ich beschränke mich mal auf diese Stichworte. Wie geht man damit um? Wie geht man mit dieser Fülle von schlechten Nachrichten um? Starren wir gebannt darauf? Gucken uns eine Sondersendung nach der anderen an, wie gelähmt? Oder lenken wir uns ab? Und das Synonym für Ablenkung heißt für viele Menschen Netflix. Für Christen gibt es noch eine andere Möglichkeit, nämlich nicht wegsehen, aber die gute Nachricht dagegen stellen. Nicht als Ablenkung, sondern als Lösung. Das war nur der Luftzug, der die Tür zugemacht hat hier, nichts weiter. Nicht als Ablenkung, sondern als Lösung. Denn aus Sicht des Evangeliums hat diese ganze Welt ein Problem, und das Evangelium ist die Antwort auf dieses Problem. Das Problem der Welt aus Sicht des Evangeliums heißt Sünde. Und Sünde heißt, dass diese ganze Welt, so wie sie jetzt ist, von Gott entfremdet ist, sich von Gott entfernt hat. Und deswegen trägt sie Symptome dieser Welt, die ganz anders ist, als Gott sie sich eigentlich mal gedacht hat. Es ist gar nicht so, dass Christen die Welt schönreden müssten und sagen, irgendwie im Grunde ist ja doch eigentlich alles in Ordnung. Nein, sondern Christen können sagen, nein, so wie die Welt jetzt ist, ist sie nicht so, wie Gott sie sich ursprünglich gedacht hat. Sie hat sich von Gott entfremdet und entfernt. Das heißt natürlich nicht, dass jeder Einzelne auch immer was dafür könnte. Das ist ganz klar. Wer kann schon was dafür, dass er krank wird? Da kann in aller Regel keiner was dafür. Und es gilt auch für politische Unruhen, die wir in vielen Teilen der Welt zu beklagen haben. Natürlich werden die von Menschen ausgelöst, aber die Menschen, die darunter zu leiden haben, die können in aller Regel nichts dafür. Also, dass diese Welt von Gott entfremdet ist, das heißt nicht, dass jeder Einzelne immer für alles etwas könnte. Es heißt aber, so wie die Welt jetzt ist, ist sie nicht so, wie Gott sie sich ursprünglich gedacht hat. Und manchmal ist es heilsam, wenn ein Problem beim Namen genannt wird und nicht schön geredet wird. Aber, so die Botschaft des Evangeliums, Gott gibt diese Welt nicht auf, sondern er kommt. An einem Punkt in der Geschichte der Menschheit hat er beschlossen, dass er selbst einer von uns wird und dass er kommt, dass er in diese Welt hineinkommt. Und in Jesus zeigt Gott erstens, er ist stärker als die Sünde. Er kommt in diese Welt hinein und er lässt es zu, dass die Macht der Sünde sich an ihm austobt. Und er geht bis ans Kreuz und lässt zu, dass alles sich an ihm nochmal abreagiert. Und er trägt es stellvertretend und am Kreuz sagt er gewissermaßen zu jedem Menschen, wenn du das glaubst, wenn du das für dich annimmst, dann bekommst du Vergebung. Gott zeigt in Jesus, er ist stärker als die Sünde, und er zeigt in Jesus, er ist stärker als der Tod. Denn Gott in Jesus geht ans Kreuz, geht in den Tod hinein, geht durch den Tod hindurch und zeigt damit jedem Menschen, wenn du das glaubst, dass ich durch den Tod hindurchgegangen bin, wenn du mir vertraust, dann kannst du mit mir zusammen auch eines Tages durch den Tod hindurchgehen. Und deswegen schenke ich dir Hoffnung. Gott schenkt in Jesus erstens Vergebung und er schenkt in Jesus zweitens Hoffnung. Deswegen heißt es, wir lieben diese gute Nachricht. Wir brauchen sie, Stand Oktober 2020, dringend. Zweitens, wir lieben die Geschichte, die das Evangelium erzählt. Es war nach einem Vortrag, den ich vor einiger Zeit gehalten habe, über die Frage, was denn eigentlich den Wert von Menschen ausmacht. Und ich habe gesagt, erfreulich viele Menschen sind sich darin einig, dass jeder Mensch Wert hat und dass dieser Wert jedes Menschen heißt, dass man jedem Menschen auch mit Wertschätzung begegnen muss. Und daraus ziehen wir unsere Kraft, auch mit Schwierigkeiten umzugehen. Ich habe davon geschwärmt, dass ich glaube, Gott schenkt uns diesen Wert. Ich habe gefragt, worin liegt denn die Begründung für diesen Wert? Und ich habe gesagt, naja, die Begründung ist, dass Gott jeden Menschen wertschätzend anschaut, liebevoll anschaut. Jeder Mensch ist nach Gottes Ebenbild geschaffen. Als der Vortrag vorbei war, kam jemand auf mich zu und sagte, das fand ich alles total super, was du da gesagt hast über den Wert des Menschen. Was mich nur gestört hat, war, dass du immer gesagt hast, ich als Christ glaube, dass Gott mir Wert schenkt. Kannst du das nicht weglassen? Und dass du immer von Jesus gesprochen hast. Kannst du das nicht weglassen? Kann man nicht einfach so vom Wert des Menschen sprechen, ohne immer gleich von Gott und von Jesus zu reden. Meine Antwort, warum habe ich von Jesus gesprochen? Weil die ganze Geschichte nur deswegen stimmt. Versteht ihr, christlicher Glaube, das ist nicht irgendwie so ein Prinzip, wo man die Moral von der Geschichte rausziehen könnte aus der Geschichte und die Geschichte selber könnte man weglassen. Und irgendwie geht es nur um das Prinzip Liebe oder um das Prinzip Wert, sondern beim christlichen Glauben geht es tatsächlich um diesen Jesus. Und wenn dieser Jesus nicht tatsächlich gelebt hätte, nicht tatsächlich gestorben wäre und tatsächlich auferstanden wäre, dann würde das alles nicht stimmen und auch all die Auswirkungen würden gar nicht stimmen. Ohne die Geschichte gibt es auch die ganze Wahrheit des Evangeliums nicht. Und deswegen, weil Jesus tatsächlich gelebt hat, weil er tatsächlich gestorben ist und weil er tatsächlich auferstanden ist, ist er jetzt hier. Jetzt hier. Hier bei uns, im Christus, bei euch, wo ihr das anschaut, auch wenn ihr das später irgendwann anschaut, er ist jetzt hier bei euch. Er ist stärker als alles, was uns herausfordert, auch zu überfordern droht. Er ist stärker als der Tod und deswegen natürlich auch stärker als Corona. Und deswegen, weil es alles stimmt, weil Jesus tatsächlich gelebt, gestorben, auferstanden ist, deswegen macht es Sinn, ihn zu feiern. Jetzt hier im kleinen Kreis, bei euch im kleinen Kreis, irgendwann hoffentlich auch wieder leibhaftig zusammen. Deswegen macht es Sinn, Gemeinde zu sein. Stellen wir uns nur mal vor, wir müssten eine andere Geschichte erzählen. Nicht die Geschichte von Gott, der in Jesus gekommen ist und gelebt hat, gestorben ist, auferstanden ist. Sondern wir müssen zum Beispiel die Geschichte erzählen mit dem Titel »Wir sind allein im Universum ohne Gott«. Ziemlich traurige Geschichte, garantiert ohne Happy End. Oder stellen wir uns vor, wir müssen die Geschichte erzählen, ja, vielleicht gibt es Gott, aber man weiß es nicht so genau. Ein kirchlicher Funktionär, den habe ich mal selbstkritisch sagen hören, es kann ja nicht sein, dass man, wenn man in unsere Gottesdienste geht, den Eindruck bekommt, da würde gesagt, wir wissen ja auch nicht so genau, was wir glauben sollen, aber das mit uns nicht zu wissen, dazu möchten wir Sie herzlich einladen. Also man stelle sich vor, wir müssen diese Geschichten erzählen. Aber das müssen wir nicht, sondern wir dürfen erzählen die wahre Geschichte, dass Gott ein Gesicht hat. Und das Gesicht ist das Gesicht von Jesus. Und wer das ist, dieser Jesus, das wissen wir, weil wir seine Geschichte kennen. Zweitens, wir lieben die Geschichte, die das Evangelium erzählt. Drittens, wir lieben die Gewissheit, die das Evangelium bringt. Es war zu Beginn meiner Studienzeit, Mitte der 90er Jahre an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal, da war ich Teil einer missionarischen Studierendengruppe, die sich auch an der Uni in Wuppertal traf. Kleine Runde von Christen. Ein paar von denen hatten einen Gesprächskreis angefangen mit Vertretern einer kleinen muslimischen Hochschulgruppe. Die hatten sehr freundlich um Gespräche und Austausch gebeten und die trafen sich regelmäßig und redeten über Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Glauben. Und es waren, wie gesagt, sehr höfliche und auch sehr spannende Gespräche. Und ich war bei dem einen Treffen nicht dabei, aber mir wurde hinterher berichtet, dass sie in einem dieser Gesprächstreffen über das Thema Heilsgewissheit gesprochen haben. Also über die Frage, wie sicher können wir eigentlich sein, dass wir am Ende in der Ewigkeit bei Gott sind. Und die anwesenden Christen haben alle gestrahlt und haben gesagt, wir glauben, dass Gott uns unsere Schuld vergibt durch Jesus, ohne dass wir irgendwas dazu beitragen können. Das ist reines Geschenk, pure Gnade. Wir freuen uns darauf so sehr, dass wir in Ewigkeit bei Gott sein werden. Und die anwesenden Muslime waren da so ein bisschen zurückhaltender und konnten damit nicht so viel anfangen. Und einer von den Jüngeren aus dieser Gruppe hat dann ganz neugierig immer wieder nachgefragt, bis die anderen ihn zurückgepfiffen haben. Und das ist bei allem Respekt schon ein Unterschied zu anderen Glaubensauffassungen. Das ist eine zentrale Pointe des Evangeliums. Es kommt nicht auf uns an. Nicht darauf, was wir beitragen. Wir können zu Gottes Liebe nichts hinzufügen. Wir können sie uns nicht verdienen. Sondern Gott hat alles für uns getan und er ändert seine Meinung nicht. Und deswegen ist die Sprache des Evangeliums der Indikativ und nicht der Konjunktiv. Indikativ ist die Aussageform, Konjunktiv ist die Möglichkeitsform. So heißt es in Römer 5 zum Beispiel, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Punkt. Weil das so ist, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Da steht nicht, falls wir nun gerecht geworden sein sollten, hätten wir Frieden mit Gott. Oder es könnte sein, dass Gott sich dazu durchringt, uns Frieden zu schenken. Sondern das ist so, das ist so. Da ist keine Fußnote, nichts Kleingedrucktes. Manchmal rede ich davon, versuche Menschen dafür zu begeistern, sich über diese Liebe Gottes zu freuen. Und ich höre mich reden und ich beneide mich selbst um diese Botschaft. Drittens, wir lieben die Gewissheit, die das Evangelium schenkt. Viertens, wir lieben die Veränderung, die das Evangelium hervorbringt. Das Evangelium verändert uns nämlich, weil es mehr ist als eine reine Information. Es gibt ja Informationen, die sind zwar richtig, aber uninteressant. Das gilt zum Beispiel für die Information, gestern war Samstag. Das ist richtig, aber uninteressant. Da gibt es Informationen, die sind zwar richtig und interessant, aber sie ändern nichts. Das gilt zum Beispiel für die Information, heute Morgen habe ich ein Honigbrötchen gegessen. Das ist richtig, für mich persönlich interessant, aber es ändert in eurem Leben nichts. Dann gibt es Informationen, die sind richtig und sie sind interessant und sie ändern alles. Das gilt zum Beispiel für den Satz, ich liebe dich. Wenn das ein Mensch zu einem anderen Menschen sagt, dann ändert dieser Satz alles. Kaum jemand wird darauf antworten, das ist sehr interessant. Oder es gilt auch für den Satz, hiermit erkläre ich sie zu Mann und Frau. Das ist hochinteressant und es ändert auch alles, dadurch, dass es ausgesprochen wird. Genauso ist es auch mit dem Evangelium. In Römer 1, Vers 16 heißt es, das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Also, da steht nicht nur eine Information, die ein bisschen interessant ist, sondern eine Kraft, die selig macht, eine Kraft, die verändert. Das Evangelium, diese gute Nachricht von der Liebe Gottes, die ändert uns. Und ich meine das ganz praktisch. Ich meine nicht nur, dass es irgendwie so Gefühlswallungen auslöst, sondern es ändert uns ganz praktisch. Die Tatsache, dass Gott uns annimmt, so wie wir sind und wir können und wir müssen nichts dafür tun. Interessanterweise ändert uns diese Tatsache viel mehr, als jeder moralische Druck es könnte. Und deswegen finden sich natürlich auch im Neuen Testament in den Schriften der frühen Christen ganz steile Ansprüche in Bezug darauf, wie wir denn jetzt leben sollen. Es wird sogar vom Gehorsam des Glaubens geredet. Also, es wird gesagt, meine Güte, Gott hat uns so viel geschenkt. Er hat alles für uns getan. Jetzt lebt auch entsprechend. Lebt anders als vorher. Lebt konsequent. Aber die Motivation, der Beweggrund, jetzt anders zu leben als vorher, ist niemals, jetzt will ich mal Gott zeigen, dass er Recht daran getan hat, in mich zu investieren. Oder jetzt will ich mal Gott beweisen, was ich für ein toller Christ bin. Oder jetzt will ich mir Gottes Gnade nachträglich doch noch so ein kleines bisschen verdienen. Das ist niemals die Motivation. Sondern die Motivation ist immer, ich bin so dankbar für das, was Gott für mich tut und ich liebe ihn zurück. Und deswegen macht es Sinn, sich nach seinen Maßstäben zu richten. Ich bin gepackt von dieser Botschaft. Und deswegen will ich versuchen, in der Kraft seines Geistes jetzt anders zu leben als vorher. Aufrichtig und großzügig und verbindlich. Nichts ändert stärker als die bedingungslose Liebe Gottes. Und in den Begegnungen von Jesus mit einzelnen Menschen kann man das nachlesen. Da sitzt Jesus mit seinen Leuten, mit seinen engsten Vertrauten irgendwo in der Ecke und zu ihm kommen die Pharisäer, also die theologischen Experten seiner Zeit. Die haben eine Frau im Schlepptau, die haben sie beim Ehebruch ertappt. Das ist in der damaligen Kultur nicht einfach nur ein Vergehen, sondern das gilt als Kapitalverbrechen. Darauf steht die Todesstrafe per Steinigung. Und die Pharisäer denken sich, jetzt sitzt Jesus in der Zwickmühle, wir brauchen ihn nur zu fragen, was soll man mit der Frau machen? Entweder er sagt, ihr dürft sie nicht steinigen, das ist nicht in Ordnung, dann können wir ihn als geistliche Autorität nicht mehr ernst nehmen. Oder aber er sagt, ja, steinigt sie, dann riskiert er damit dieses warmherzige Image von sich, das er aufgebaut hat. Da stehen die Pharisäer also vor Jesus und sagen, hier, die Frau, Ehebruch, du kennst die Regeln, was sollen wir machen? Jetzt kommt eine meiner vielen Lieblingsstellen im Neuen Testament. Was macht nämlich Jesus als nächstes? Jesus malt im Sand. Könnt ihr nachlesen, Johannes 8. Jesus bückte sich und schrieb etwas in den Sand. Generationen von Kommentatoren dieser Stelle haben sich gefragt, was hat er da geschrieben? Da gibt es ganz viele Theorien. Meine bescheidene Vermutung lautet, vielleicht sah das einfach so aus. Ach so, die Frau, klar. Steinigung. Also, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Schwupps sind sie alle weg. Bis auf die Frau. Und Jesus, jetzt kommt es nämlich, Jesus sagt nicht zu der Frau, übrigens, was du gemacht hast, das mit dem Ehebruch, das muss man differenziert sehen. Das muss man aus dem Kontext heraus verstehen. Das ist einfach Konsequenz deiner Lebensgeschichte. Im Grunde konntest du nichts dafür. Nein, das sagt Jesus alles nicht. Sondern er sagt zu der Frau sinngemäß, ich verurteile dich auch nicht. Das macht nicht richtig, was du getan hast. Aber du hast jetzt die Kraft, anders zu leben als vorher. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Wir finden x Begebenheiten im Neuen Testament von Begegnungen zwischen Jesus und Menschen, wo diese Menschen ergriffen sind, gepackt sind von dieser Liebe. Und das ändert ihr Leben viel stärker, stellt ihr Leben viel stärker auf den Kopf, als alles andere es könnte. Das sind vier Gründe, das Evangelium zu lieben. Wir lieben die gute Nachricht in einer Welt der schlechten Nachrichten. Wir lieben die Geschichte, die das Evangelium erzählt. Wir lieben die Gewissheit, die das Evangelium bringt. Wir lieben die Veränderung, die das Evangelium hervorbringt. Merkt ihr, es macht Sinn, bei dieser Botschaft von Liebe zu sprechen. Leidenschaftlich, ein Leben lang und lebensverändern. Gott sei Dank für diese Botschaft. Und wenn ihr das auch findet, dann stimmt doch jetzt vor dem Rechner oder vor dem Smart TV ein, indem ihr sagt, Amen.